Joscha, willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Erste Frage, wenn du vor jemandem wegschwimmen müsstest und die Person müsste aber dann den gleichen Schwimmstil auch machen wie du, also nicht jetzt einfach das Schnellste nehmen, sondern der müsste dann auch den gleichen Schwimmstil schwimmen, welchen würdest du dann wählen?
Wahrscheinlich Schmetterling. Also Butterfly, ja.
Weil das niemand kann, oder?
Weil, glaube ich, am anspruchsvollsten ist und dazu bin ich noch relativ schnell damit. Das heißt, wir haben irgendwo eine Masse, die sehr wahrscheinlich, es gibt wenig Leute, die dann genauso schnell sind und es ist anspruchsvoll, das macht, ist eine gute Kombi.
Ja. Ich kenne auch niemanden, der so einfach als Hobby Schmetterling irgendwie schwimmt.
Nein, der Klassiker ist ja erstmal Brustschwimmen und dann ja irgendwie zu versuchen, Kraul schwimmen zu lernen. Ne?
Ja.
Und Kraul ist ja die schnellste Schwimmart. Jetzt muss ich dazu sagen, Brust ist die langsamste und dazu auch noch von mir die schlechteste. Also ich bin ein sehr, sehr schlechter Brustschwimmer.
Okay, warum lernt man eigentlich Brust? Weil es am wenigsten Aufwand hat? Also ist es am einfachsten oder?
Nee. Na, am einfachsten eigentlich nicht. Ich würde sagen, es ist fast technisch am anspruchsvollsten, weil du diese Froschbeinbewegung machst und irgendwie deinen Fuß nach außen drehen musst, Knie aber innen und Hüfte runter und Oberkörper raus. Also gibt es schon viel, anstatt sich bei Freistil plan aus Wasser zu legen und rechter Arm, linker Arm zu machen.
Ja.
Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich kann dir die Anekdote der Bundeswehr erzählen. Da musst du Brustschwimmen lernen, weil du das Gepäck ja vor dir bei einer Wasserüberquerung ja vor dir herschieben musst. Und deswegen ist Kraul uninteressant. Aber das betrifft jetzt eine sehr kleine Gruppe. Das ist ja nicht für den... Also wer macht in seiner Freizeit eine Gewässerüberquerung? Ja. Kaum jemand mit Gepäck.
Stimmt eigentlich. Ja, müsste man nochmal überdenken. Ich überlege es mal. Wenn ich später mal Kinder kriege, dann überlege ich mir, welche ich das denen als erste beibringe.
Ja, sehr gut.
ja, jetzt haben wir schon voll so im Schwimmmodus gesprochen. Erklär doch mal, wer du bist und was du machst.
Mein Name ist Joscha Salchow, bin 26 Jahre alt, war der erste Deutsche seit 32 Jahren im Olympiafinale bei den Spielen in Paris 2024 über, ja, ich würde sagen, die Königsdisziplin 100 Meter Freistil. Bin dort Sechster geworden mit deutschem Rekord und bin, wenn man das so will, hauptberuflich Schwimmer. Leistungssportler und mache nebenher ja eine duale Karriere und bin aktuell Werkstudent bei der KPMG.
Nice. Einiges auf dem Tisch. Gucken uns dann natürlich auch gleich mal so ein bisschen an, wie du deinen Tag gestaltest. Das finde ich super interessant. Wie organisiert man sich? Vor allem auch mit 26 so. Da ist natürlich bei anderen Leuten auch so, sag ich mal, vielleicht nur die Hälfte oder ein Drittel davon auf dem Tisch. Hast du heute schon trainiert?
Ja,
heute Morgen. Was hast du heute gemacht?
Wir befinden uns in einer Wettkampfvorbereitungsphase. Ich habe ab Donnerstag einen relativ wichtigen Wettkampf in Eindhoven. Und deswegen waren wir nur einmal im Wasser heute. Und tatsächlich haben die Trainingszeiten sich verschoben. Also ich bin heute Morgen ganz normal aufgestanden, habe ein Frühstück gemacht und so weiter und so fort. Und habe dann gesehen, oh, Training wurde verschoben. Eine Stunde nach hinten war natürlich doof. So hätte ich eine Stunde länger schlafen können. Aber es ist normal. Man muss sich anpassen können.
Ah. Wie ist das, deine Trainingswoche? Wie sieht das so aus? Stehst du jeden Morgen auf und hast dann Training?
Also ich habe neunmal die Woche Training, wenn wir uns in einer normalen Trainingsphase befinden. Bedeutet also Montag, Mittwoch, Freitag doppelt, Dienstag, Donnerstag und Samstag einmal. Und an den Tagen, wo wir einmal trainieren, also einmal beziehe ich auf Wassertraining. An den Tagen, wo wir einmal Wassertraining haben, haben wir dann noch Krafttraining danach. Und ja, so zieht sich das eigentlich dann durch die Woche oder durch die Wochen über die Saison hinweg. Natürlich gibt es Anpassungen, wenn Wettkämpfe anstehen oder dass man Anreise, Abreise aus Trainingslagern und so. Aber dieser Rhythmus ist eigentlich relativ gleich, ja.
Okay. Und was schwimmt man dann so? Schwimmt man dann lange Strecken oder Intervalle? Wie sieht das so aus?
Ja, es kommt darauf an. Also ich muss dazu sagen, ich trainiere bei einem australischen Trainer in Eindhoven. Das liegt auch daran, dass ich vorher 2 Jahre in Australien war oder knapp 2 Jahre in Australien war und ihm quasi nach Eindhoven gefolgt bin. Und dort habe ich so gelernt, die Akzentuierung von bestimmten, ich sag mal, Trainingssessions bedeutet also, ganz vereinfacht, wie gesagt, an den Tagen, wo wir einmal trainieren, geht es darum, im Kraftraum stärker zu werden. Bedeutet, das Wassertraining ist ein bisschen lockerer, weniger. Und auf dem Krafttraining ist dann der Fokus. Montag Nachmittag, Mittwoch Nachmittag und Freitag Nachmittag sind die sogenannten Quality Sessions. Und dort geht es darum, wettkampfspezifisch zu trainieren, Wettkampfgeschwindigkeiten zu erreichen und, und. Und das variiert dann halt, je nachdem, in welcher Trainingsphase wir uns befinden. Trainingslager ist natürlich mehr an Umfang auch und höhere Intensitäten, als das jetzt in Richtung Wettkampf ist. Und die anderen Einheiten sind so ein bisschen, ja, das Vorbereiten, Recovery so ein Stück weit. Aber es ist bei weitem nicht mehr, dadurch, dass ich die Zielstrecke 100 Meter Freistil habe, bei weitem nicht mehr dieses Kacheln zählen, was, glaube ich, so im Volksmund bekannt ist, sondern das hat sich schon stark geändert, ja.
Okay, verstanden. Jetzt hast du vorher schon erwähnt, wodurch man dich vielleicht kennt, wenn man jetzt gar nicht so sehr tief im Sport drin ist. Guckt man zumindest die Olympischen Spiele und da warst du, wie gesagt, am Start, hast du uns vertreten. Wann fängt man eigentlich an zu realisieren, dass man da mal hinfahren kann und wie lange bereitet man sich dann darauf vor?
Ja, wie realisiert man das, dass man da hinfahren kann? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht sagen, wann so der Punkt war, dass, weiß ich nicht, Olympische Spiele vielleicht für mich in Frage kommen. Ich würde sagen, vielleicht nachdem ich das zur WM 2019 geschafft habe. Hm. Ich muss dazu sagen, meine Karriere ist relativ linear in Anführungsstrichen verlaufen. Ich habe immer so das neue Highlight pro Saison mitgenommen oder den nächsten Schritt gemacht bis zu der WM 2019 und dann war für mich der logische Schritt, okay, Olympische Spiele kommt jetzt als nächstes. Aber Olympia ist so viel größer und so anders als eine normale Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Und deswegen ist es vom Stellenwert nochmal wichtiger. Und ich glaube, ich habe diesen Stellenwert nicht so richtig erkannt. Deswegen hat es bei mir auch im ersten Versuch nicht geklappt. Hm. Oder nicht. Ich habe Tokio 2021 dann ja durch die Verschiebung durch Corona mit 200stel damals verpasst. Hm. Was retroperspektivisch sehr, sehr gut war, weil somit der Stellenwert größer geworden ist. Aber ich glaube, dass das so ein gesundes Maß an, okay, ich bin schon mit oben dabei, jetzt habe ich vielleicht eine realistische Chance und so. Das kommt irgendwie dadurch. Aber ich glaube, es gibt nicht den Moment, wo ich sage, jetzt ist es auch auf meinem Plan oder dass ich sage, Olympische Spiele. Ich glaube, das hat man so im Hintergrund, gerade wenn man jünger ist und der Horizont noch ein bisschen weiter weg ist, kann man sagen, oh ja, in 8 Jahren oder in 4 Jahren werde ich es schaffen. Und im Volksmund gilt ja so, dass man es irgendwie, dass man 8 Jahre braucht, bis man es zum Spielen schafft.
Okay.
Also 8 Jahre Profi sein oder das sehr, sehr professionell machen, dass man das dann schafft, ja.
Crazy. Fängt man dann auch, also wann weiß man eigentlich, dass man zu den Olympischen Spielen fährt und wie lange hat man eigentlich dann Zeit, sich darauf vorzubereiten?
Also wir in Deutschland haben die Qualifikationsphase im Olympiajahr selber im April. Bedeutet also je nachdem, wann es liegt, irgendwie 3,5, 4 Monate.
Mhm.
Andere Nationen machen 6 Wochen vorher, fahren damit sehr, sehr gut, aber das kommt, variiert auch so zwischen Sportart und Sportart. Das ist jetzt aus dem Schwimmsport so der Auszug. Ich glaube, in verschiedensten anderen Sportarten musst du dir über Jahre hinweg, glaube ich, Weltranglistenpunkte sammeln. Das ist, glaube ich, beim Judo, soweit ich weiß, so, dass das 2 Jahre vorher schon losgeht und dann zählt es halt schon. Was ich sehr, sehr früh finde. Mhm. Und das hat alles so das ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Also auch der Schwimmverband oder der Weltschwimmverband hat jetzt ein neues Reglement angeführt, hat neue Strecken angeführt. Die werden dann zum Beispiel beim Weltcup entschieden, auch in einem Jahr erst davor. Das ist so ein bisschen anders, aber an sich eigentlich erst in dem Jahr selber, ja.
Krass. Okay, aber du wärst natürlich aufgrund der Leistung irgendwie schon ein paar Jahre vorher, okay, das könnte klappen und dann bereitet man sich vor, ne, so.
Genau, richtig. Nachher ist auch Schwimmen ja relativ straightforward, ne? Es ist halt irgendwie zeitenbasiert. Wenn du die Zeit hast, dann bist du dabei. Wenn du sie nicht hast, dann nicht. Anders als vielleicht bei Teamsportarten, wo es irgendwie mehrere Leute pro Position gibt, die gewisse Attribute haben, dann ist die Frage, wofür entscheidet sich ein Trainer? Das ist ja bei uns ein bisschen anders. Aber ja, du hast dann irgendwie die Idee, okay, mit der Entwicklung könnte ich es vielleicht schaffen, ich bin aktuell auf dem Rang oder so. Das ist schon so auf jeden Fall, ja.
Okay. Also ich frage deshalb, hier hören natürlich normalerweise sehr viele Leute zu, die irgendwie so in der Businesswelt aktiv sind, Geschäftswelt. Die müssen natürlich auch ihre Ziele erreichen und planen dann sozusagen ihre Business-Ziele in irgendeinem gewissen Ablauf. Und ich glaube, und deswegen gibt es auch das Subformat jetzt, dass man da viel ableiten kann aus dem Sport, ja, wie man sich auf die einzelnen großen internationalen Meilensteine vorbereitet. Da können wir später vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Jetzt ist aber Schwimmen ja nicht das Einzige, was du machst. Wie sieht denn so ein Tag aus? Also wenn du stehst auf, hast schon erzählt, Schwimmen, Training, manchmal zweimal. Was machst du dazwischen alles?
Ja, aktuell logge ich mich bei Teams an und helfe dann dem Team als Werkstudent, was davor natürlich ein Stück weit anders war. Also der Sportler-Lifestyle besteht natürlich auch viel aus, ja, auch schlafen, weil das wichtig ist. Das ist, glaube ich, oder das merke ich ja jetzt selber, wie das eigentlich kaum vereinbar ist mit einem Beruf nebenher, weil der Sport einfach eher ein Vollzeitberuf ist, wenn du dir das auf die Stunden runterbrichst. Und bedeutet also, ich stehe morgens auf, aktuell gegen 7.30 Uhr, dann fangen wir um 8.20 Uhr mit der Erwärmung an. Dann gehen wir irgendwie zu 8,45, 8,50 meistens irgendwie so ins Wasser. Schwimmen dann, je nachdem, was auf dem Plan steht, auch zwischen 3 bis 5 Kilometer, wenn wir uns wirklich in der Saison befinden. Dann sind wir irgendwann fertig. Dann bin ich gegen 11.30 Uhr, hoffe ich meistens, dass ich mit Frühstücken und so weiter durch bin. Und dann setze ich mich an den Rechner, logge mich ein. Und dann, je nachdem, was es gibt, werde ich dort eingesetzt, wie es geht. Und dann 15.30 Uhr mache ich mich meistens wieder mit auf den Weg. Fahre mit dem Fahrrad hin und her. Holland ist ja, oder die Niederlande sind ja bekannt dafür. Und dann bin ich meistens abends wieder zu Hause. Wenn wir so, ja, je nachdem, wie lange wir trainieren, meistens auch nochmal 2 Stunden abends. Dann bin ich abends wieder zu Hause. Und dann, je nachdem, was ansteht, mache ich dann nochmal was. Oder man hat ja noch irgendwie ein eigenes Leben, was irgendwie organisiert werden muss und so. Von daher ist es schon gut getaktet. Ich bin aber immer ein Freund davon oder bin immer jemand gewesen, der was gemacht hat. Ich habe mein Abi neben dem Sport gemacht. Ich habe studiert nebenher oder mache das ja immer noch. Hm. Jetzt mache ich eben diesen Praxisteil und finde es immer sehr, sehr wichtig, dass du auch was machst. Aber das hört sich jetzt viel an und hört sich sehr gepackt an, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das habe ich in Australien vor allen Dingen gemerkt oder gelernt auch, dass du was neben dem Schwimmen machst. Weil nachher oder neben dem Sport generell, weil sonst ja, ist das alles im Leben und das ist es, glaube ich, nicht, weil nebenher gibt es noch so viel und das ist ja auch endlich. Ne? Eine Karriere ist endlich und danach wird auch was anderes kommen und es ist einfach ein anderes Leben, was wir als Sportler führen oder was der in Anführungsstrichen Normalo auch führt.
Hm. Dann glaubst du, das wärst du besser, wenn du jetzt nicht das andere auch noch machen würdest und nur schwimmen würdest?
Also ich würde sagen, Stand jetzt ist das mit KPMG und einer Werkstudententätigkeit natürlich in der Beratung ist das schon sehr, sehr schwierig, weil du ja einfach zeitgebunden bist. So, wenn ich jetzt autark irgendwie studieren könnte und sagen könnte, ich teile mir das so ein und habe da nicht so den großen Zeitdruck hinter, dann würde ich sagen, es ist natürlich was anderes.
Okay.
Ich bin aber der Meinung, dass man was machen sollte, ja. Weil du dich dann einfach mit anderen Dingen beschäftigst und der Sport so ein Stück weit in Anführungsstrichen in den Hintergrund rückt, während dieser Zeit, wo du was anderes machst, weil dann beschäftigst du dich mit was auch immer. Mhm. Und nicht, oh, die Einheit heute Morgen war nicht so gut und keine Ahnung, wie ist es nachher und eigentlich fühle ich mich nicht gut und was auch immer, sondern es ist halt anders.
Okay.
Und der australische Trainer hat damals gesagt, fuck off and have a life. Und das ist ja Teil dessen.
Ja. Alles gut. Wie lange hast du noch ungefähr mit dem Studium und wann würdest du quasi starten in eine Vollzeitberufswelt auch?
Na, ich muss das Praktikum zu Ende machen oder die Tätigkeit bei KPMG liegt daran, dass ich für mein Studium, Bachelor BWL, einen praktischen Teil brauche. Der soll eigentlich 3 Monate Vollzeit sein, kann ich natürlich als Sportler nicht bringen, ergo 6 Monate Teilzeit. Das endet am 31.07. und ich habe meine Bachelorarbeit schon fertig, ich habe alle meine Kurse fertig. Das heißt, technisch gesehen bin ich am 31.07. fertig. Mhm. Wie lange es dann dauert, bis du den Abschluss hast, das weiß ich nicht. Das liegt dann an der Hochschule, aber dann wäre ich eigentlich durch. Ich glaube nicht, dass ich dann vor 2028 in eine Vollzeitstelle gehe oder irgendwie was mache. Also irgendwas werde ich auf jeden Fall machen.
Ja.
Welchem Umfang und wie und was, das weiß ich noch nicht. Okay. Aber das ist so der aktuelle Horizont, ja.
Und dann aber auch weiterhin Profi sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt danach ist voller Fokus auf LA 28, definitiv, ja. Und da habe ich ja gerade eben schon mal angerissen. Es ist dann schon irgendwie angenehmer und das merke ich auch, wenn du dann nach Morgenseinheit nach Hause kommst, irgendwie entspannt, sage ich mal, frühstückst, machst und tust und dann irgendwie nochmal eine Stunde oder anderthalb mittags pennen kannst und dann geht die zweite Einheit los. Das merkst du schon.
Okay. Super interessant. Danke dir erstmal für die ganzen Einblicke. Ich glaube, jeder, der auch gar nicht so im Sport drin ist, hat da so ein bisschen was jetzt mitgenommen. Schauen wir mal so ein bisschen auf diese Schnittstelle Wirtschaft und Profisport. Erste Frage, findest du, dass so die Wirtschaft und der Profisport eng genug zusammen sind? Also, oder glaubst du, dass da noch viel schlummert?
Teils. Also ich glaube, dass es gute Angebote seitens der Deutschen Sporthilfe gibt, die Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es da noch viele Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Also Beispiel jetzt Sporthilfe nochmal. Sie haben so ein Mentorenprogramm, bedeutet, ich kann mich als Sportler darauf bewerben und sagen, ich interessiere mich für bestimmte Bereiche, wie auch immer. Und dann werde ich mit einem ehemaligen Sportler oder einem Sportinteressierten, meistens sehr hohen anderen oder einer anderen Person gematcht, die meinen Interessen irgendwie gerne matcht. Und dann geht es eigentlich darum, Netzwerke auszutauschen, Türen zu öffnen und. Mhm. Und vielleicht von einer anderen, ja, so eine Mentorenrolle halt oder eine Mentee-Rolle dann als Sportler einzunehmen. Mhm. Dann macht die Sporthilfe jetzt seit neuestem so ein Speaker-Training, was auch ich gemacht habe, was es mir dann ermöglicht, sage ich mal, eine Storyline zu entwickeln aus meiner eigenen Karriere, dort Fähigkeiten herauszustellen, die in der Businesswelt auch von Nutzen sind, Übertragbarkeit, Spitzensport und Businesswelt, dass man solche Sachen macht. Mhm. Solche Sachen gibt es. Dann, das ist jetzt von der Sporthilfe. Und da ist halt die Frage, inwieweit kümmert sich auch ein Sportler darüber? Weil das ist ja auch die Sache. Wir kriegen die E-Mails und. Nur daher musst du dich auch ein bisschen dahinter klemmen und sagen, das möchte ich machen. Nicht jeder kommt an mit, hey, möchtest du dich hier anmelden? Man muss schon ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Hm. Ist natürlich auch nicht für jedermann. Und dann bin ich bei KPMG gelandet, weil es dort so eine Leistungssportinitiative gibt. Mhm. Diese Leistungssportinitiative soll es nachher Leistungssportlern ermöglichen, den Berufsweg irgendwie bei KPMG dann einfacher zu machen. Das Problem ist nachher aus meiner Sicht, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass das geht und ich finde, nachher beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil Strategieberatung oder Beratung generell und das Leben eines Sportlers ist irgendwo schwer zu verbinden. Es ist gut, dass es sowas gibt, aber nachher mit dem Zeitaufwand, den ich habe, passt das nicht so richtig in die Strategie, aber irgendwie wird es doch möglich gemacht. Und da bin ich umso dankbarer, dass das nachher geklappt hat, weil Dorothea Brandt, ehemalige Schwimmerin, die ist auch bei KPMG auch über diese Leistungssportinitiative dort reingekommen. Und ihr Partner Thomas oder Dr. Thomas Künzel, der hat das nachher dann intern so ein Stück weit durchgedrückt und gemacht. Und dann ist er so der Mann, an den ich mich halte. Und ohne ihn hätte das ja wahrscheinlich nicht geklappt. Das heißt, in dem Moment wäre es wahrscheinlich gut, wenn es Unternehmen gibt, die eine solche Initiative aufsetzen, sich dann auch bewusst sind darüber, hey, was sind eigentlich so die Rahmenbedingungen? Ne? Ich war jetzt 3 Wochen irgendwie auf Wettkampftour und Trainingslager. Das ist ja auch eine Sache, die dort mit einbezogen werden muss und was ja meistens als normaler Werkstudent ja gar nicht passiert. Ja, ne? Und das ist so ein Stück weit, das bedingt sich, also es kann natürlich nicht ein Einzelfall in der Beratung, weil dort die Zeit einfach so wichtig ist. Wenn das jetzt woanders ist, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ne?
Ja, okay, verstehe. Na ja, gut, das hilft immer. Also, weil ich habe mir so Gedanken gemacht, auch im Vorgang jetzt an unser Gespräch und auch an das ganze Format, weil ich mir so denke, Sportler sind ja mega Ambassadoren, so für eine Firma eigentlich auch. Und eigentlich müsste da ja auch wahnsinnig viel, sage ich mal, Musik drin sein für die Unternehmen, wenn man jetzt auch so die letzten Formate, die da entstehen, sich anschaut. Na, da gibt es viele Leute, die sind so Influencer, aber auch Sportler, gar nicht im Profibereich, sondern die machen halt irgendwie so ihren Sport, hauptsächlich wahrscheinlich so im Fitnessbereich oder im Ausdauerbereich. Und die erzielen ja massive Reichweiten auch. Und ich denke mir dann immer so, und deswegen gibt es auch das Format, die ganzen Leute, die da so nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen, aber halt wirklich diese Spitzenleistung erbringen, die wären ja eigentlich, dann müssten die eigentlich noch mehr Reichweite und noch mehr sozusagen wirken können. Zum Beispiel für so eine Firma als Ambassador. Weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall. Ich bin da voll bei dir und ich glaube auch, dass es definitiv Möglichkeiten dafür gibt und definitiv auch, glaube ich, Konzepte gibt. Ne, also ich glaube, wir sind weg von dem Zeitalter, wo Firma XY dir das Logo in einer gewissen Größe auf den Anzug halt.
Genau.
Ja, das ist auch Teil davon, das ist richtig, aber das ist, was ich gerade angesprochen habe. Natürlich befinden wir uns in einer Zeit, wo sehr viel Wandel aktuell passiert und es ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass du das Thema Speaker jetzt als Beispiel. Du kannst dir dann meinetwegen mit Sicherheit ein Testimonial reinholen, was sowas auch kann. Den kannst du auch für interne Schulungen, Zwecke, Impulse, was auch immer nutzen, ohne dass du den externen extra dazu holst. So, dann hast du den Vorteil, wenn wir das jetzt mal langfristig auf einen Olympiazyklus spielen, auf mich jetzt bezogen, Lane to LA, findest es Mitte 26, sind nochmal 2 Jahre. Das Ganze kannst du ja auch irgendwo auf Social Media und oder im Intranet, wie auch immer, für deine Mitarbeiter mitbegleiten und das viel tiefer begleiten.
Ja,
und so entsteht ja vielleicht auch eine ganz andere Bindung zwischen Testimonial und den Mitarbeitern, dem Unternehmen und, als wenn man sagt, ja, hier, der kriegt das Logo und eigentlich hat er mit uns relativ wenig zu tun.
Genau.
Und da ist auf jeden Fall Potenzial, definitiv. Aber es ist da natürlich auch schwierig, das muss ich ja auch dazu sagen. Ich merke das ja selber. Ich bin jetzt 6. geworden bei Olympia. Schwimmen war, ist eine olympische Kernsportart, ist die größte Sport, die es bei den Olympischen Spielen gibt, an, wenn du es rein von den Disziplinen her nimmst. So. Aber das Interesse oder ich sag mal, die Repräsentanz innerhalb Deutschlands ist ja einfach extrem schwierig oder extrem klein. Ne, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und frage, naja, welche Schwimmer kennt ihr denn alle? Kommt mit Sicherheit einen Namen als allererstes, das wird Franziska von Eimsig sein. So. Dazwischen hatten wir aber ja extremen Erfolg, Olympiasiege, Weltmeistertitel, Weltrekorde und. Die sind aber ja kaum sichtbar. Und auch das ist ja so ein Thema. Warum sind die nicht sichtbar? Haben die nichts gemacht? Oder liegt das an der an der Sportart? Wahrscheinlich eher weniger. Ja, ich glaube, dass wir mit Schwimmen eine Sportart haben, die relativ einfach zu verstehen ist. Vom einen Ende zum anderen, in Anführungsstrichen. Sieht gut aus und ich bin mir eigentlich sicher, dass man da sehr, sehr viel rausholen kann, klar.
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also, ich habe mir wir nehmen das hier nach dem Fußballspiel auf. Ich dachte mir auch gestern irgendwie so, boah, Fußball ist teilweise auch so zum Angucken. Klar, es ist cool zum Mitfiebern, aber auch manchmal echt so ein undankbares Angucken, ne? Weil man halt so lange merkt, dass jemand eigentlich gut spielt oder nicht gut spielt, jetzt gar nicht auf das Spiel gestern bezogen, sondern halt so, und dann kriegt man ein Tor und dann hat man irgendwie verloren. Und so ist es ja im Schwimmen jetzt nicht unbedingt. Da ist es ja schon, sage ich mal, eine Performance, die sitzen muss. Und wie gesagt, wie du gesagt hast, teilweise auf Hundertstel abhängig. Das ist ja auch mega zum Mitfiebern. Aber liegt es dann daran, dass man das irgendwie nicht so richtig anschaubar kriegt oder Live-Events nicht so richtig hinkriegt? Oder wieso interessieren sich die Leute eigentlich dann nicht so richtig dafür?
Wenn ich das wüsste, das wäre super. Nein, aber also Anschaulichkeit ist ja aus meiner Sicht gegeben, weil du irgendwie, es passiert irgendwie alles auf einmal, du hast relativ viel Action gleichzeitig und irgendwie ist es, also ich vergleiche das gerne mal mit der Leichtathletik. Ich war damals beim Leichtathletik oder bei der Leichtathletik in Paris, als 200 Meter der Männer zum Beispiel auch waren. Ja. Das ist aber nicht das einzige Event, was stattfindet, sondern dort passiert dann ja auch noch Wurfwettbewerbe und Sprungwettbewerbe. Das heißt, es passiert, ich fand das irgendwie ein Stück weit überfordernd, weil es sind welche gelaufen, dann ist einer gesprungen, dann hat einer was geworfen und. Wohingegen das beim Schwimmen, okay, da stehen jetzt 8 bis 10 Mann und los. So. Ja. Dann glaube ich, in anderen Ländern wird es ja so übertragen. Wir waren ja auch mal in Deutschland dabei, dass deutsche Meisterschaften übertragen worden sind und es Live-Interviews im linearen Fernsehen gab. Wir sind jetzt wieder in den, leider Gottes, in den Livestream auf der Internetseite abgerutscht und. Und ich glaube, das kommt auch nachher über diesen, was du vorhin gesagt hast, der Personenkult mit Sicherheit. So, und dieser Personenkult, glaube ich, der existiert relativ wenig. Also wir haben natürlich Typen bei uns, gar keine Frage, und haben ja auch einen Erfolg gehabt. So, aber das hast du schon angeschnitten, das reicht nicht. Der Erfolg ist zwar krass, gar keine Frage, aber warum haben wir nicht die große Reichweite, die du von angesprochen hast? So, das liegt ja irgendwo an der Persönlichkeit oder an der, ja, wie soll ich sagen, an der Reputation intern, wie sichtbar bin ich in den Medien und. Und auch da ist es wieder so ein Henne-Ei-Problem. Ja, wir wollen die Aufmerksamkeit haben. Was mache ich denn als Sportler selber in meinen Möglichkeiten, dass ich sichtbar bin? Und was lehne ich denn vielleicht ab? Oder wie verhalte ich mich denn solchen Sachen gegenüber? Ne? Also Pressearbeit gehört aus meiner Sicht dazu. Wir hatten jetzt Enhanced Games und so. Wie kann es sein, dass ich der Einzige bin, der sich da groß drüber äußert? Also es ist aus meiner Sicht eigentlich ein No-Brainer, sich dazu zu äußern und. Ne? Und das groß zu machen oder sich dafür zu nutzen. Es gibt aber auch andere Themen, wo du das machen kannst. Ne, oder in Zeiten von Social Media, klar, ist das aufwendig, gar keine Frage. Und ich weiß auch nicht, wo ich das in meinen Zeitplan noch mit reinpacken soll. Deswegen ist es halt so, wie es ist.
Ja.
Aber es gibt ja auch sicherlich andere, die das halt eben nicht so machen.
Super weird, diese Enhanced Games, oder?
Ja, klar.
Also, was geht da? Das ist ein riesengroßes Marketing-Event für deren Ding-Produkte, oder? Die wollen ja, ich habe es so verstanden, vielleicht weißt du besser, dass die dieses, also dass die quasi, ja, also Drugs halt sozusagen für die breite Masse eigentlich verkaufen wollen, dass jeder irgendwie anfängt, irgendwie so Steroide zu nehmen. Und das war so das Marketing-Event dafür, hatte ich das Gefühl.
Ja, Enhanced Games waren nachher ja Wettkämpfe, wo es keine Doping-Regularien gab und das unter dem Deckmantel war, wir machen das hier alles clean und wir sind ja viel fairer als alles andere, weil jetzt darf ja jeder.
Ja, alles machen so, ja.
Das Krasse dabei ist, dass es nachher, genau was du gesagt hast, irgendwie ein Marketing-Channel sein sollte für deren Longevity-Produkte, die nachher in Mann gebracht werden sollen und gesagt wird, hey, guck mal, die Superathleten, sonst was, die nehmen das, deswegen ist es für dich ja auch bedenkenlos, was nicht stimmt. So, und das nächste ist, was ich viel erschreckender finde, ist es nachher, wie krass die Parallelen zwischen dem Staatsdoping der DDR waren, mit diesem Gesundheitsprotokoll und, was es alles gab und wir beaufsichtigen euch und natürlich seid ihr geschützt, weil die Ärzte kümmern sich ja immer um euch. Das war ja da auch so. Bei der DDR oder in der DDR war es nur so, sie haben dir nicht gesagt, was alles kaputt ist und was falsch ist. Und jetzt willst du mir erzählen, das machen sie in einem Event, wo es um viel, viel Geld geht. Na, come on.
Ja.
Ne, und da glaube ich einfach, auch das ist ja so ein gewisser Trugschluss. Ja, du verdienst viel Geld. Du weißt aber nicht, was es für gesundheitliche Folgen hat. So, und je nachdem, was du für gesundheitliche Folgen hast, ist das Geld schnell weg. Und es ist nicht so viel Geld, dass du jetzt sagen kannst, ich bin damit durch.
Ja, also, total. Ja.
Natürlich sind irgendwo 300.000 bis 500.000 Euro viel Geld, klar, gar keine Frage. Aber damit bist du nicht durch.
Nee, total. Ja. Ich habe da gar nichts mehr von gehört. Haben die eigentlich
war ja auch ein totaler Flop.
Nee, also, haben die keine Rekorde gebrochen, so, oder? Oder?
Och, aber es war dann schon irgendwie underwhelming, muss man sagen. Und es ist halt sehr amerikanisiert so.
Ja.
Und es ist halt, finde ich, schwierig, wenn du auch dann Leute hinstellst und sagst, ja, das sind hier alles die ganzen Top-Athleten, die krassen Leute. Nee, sind es nicht. Das sind alles Leute, die am Ende ihrer Karriere standen, die versuchten jetzt nochmal dick Geld zu machen.
Ja, okay.
Und auch alle Leute, die da mit dran teilnehmen. Ich weiß nicht, ob du mit denen jetzt assoziiert werden willst.
So. Ja, total.
Oder die da im Hintergrund sind. Ne?
Ja, ich habe nur so ein Interview von irgendwie den Leuten.
Jan Angermeier wahrscheinlich im OMR-Podcast. Das
kann sein, ja.
Ne, und dann, es ist halt eine krasse Marketingmaschinerie. So. Und dann sagen sie, ja, wir sind der Samariter und so. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid nicht der Samariter. Ne, und dann darüber zu reden, wir werden irgendwie Olympischen Spielen den Rang ablaufen, stimmt ja auch nicht. Was man denen zugute halten muss, das ist das Einzige. Dadurch, dass sie so viel Preisgeld ausgeschüttet haben, waren oder sind andere Verbände inklusive IOC daran mehr oder weniger dazu gezwungen worden, auch was zu machen. Aha, also was okay. jetzt passiert ist, ist ja, dass das IOC rückwirkend jetzt jedem Athleten ab Winterspiele 2026 10.000 Dollar zahlt, die es geschafft haben zu den Spielen. Und ich bin mir sicher, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt dann peu à peu, wahrscheinlich bis 28, es irgendwie darauf hinauslaufen wird, alle Finalteilnehmer oder im Finale hast du ein gewisses Ranking, der Erste kriegt ganz vereinfacht 100.000, der Zehnte kriegt 10.000 und für einen Weltrekord oder keine Ahnung, was gibt's nochmal was drauf.
Okay. Hey, kostet dich eigentlich Schwimmen mehr Geld oder verdienst du damit? Oder ist es eine Nullnummer?
Nein, ich bin mehr als Break-Even.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt das mit dem Fußball vergleiche und der sechstbeste Sportler, der sechstbeste Fußballer wäre, dann ist das ja kein Verhältnis. Nein, eine Saison kostet 15.000 bis 20.000 Euro, weil ich selbstfinanzierter Sportler im Ausland bin.
Mhm.
Klar, das habe ich mir selber ausgesucht, das ist so. Aber auch das ist so ein Stück weit ein Problem, weil ich erstmal in die Vorkasse gehe und dann hoffen muss und gucken muss, wie ich das Geld zurückbekomme. Und auch da sind natürlich Partner super wertvoll.
Mhm.
Auch da, die existieren bei mir aktuell nicht.
Mhm.
Weil es einfach bisher noch nicht dazu gekommen ist. Und wir sind aber da dran, das zu machen, weil Lane to LA und Amerika ist ja eine riesen Bühne, Schwimmsport sowieso, Schwimmen im SoFi Stadium bei 40.000 Leuten, das wird einfach mega. Dazu muss ich sagen, ich bin in Heidelberg sehr, sehr gut aufgehoben mit dem Verein, mit den Strukturen im Land und anderen Möglichkeiten. Du musst dir das dann halt irgendwie so zusammensammeln. Ja, aber erst musst du in Vorkasse gehen. Das ist natürlich auch eine Sache. Und ohne die Bundeswehr als ja, große Sportförderinstitution geht das natürlich gar nicht.
Okay, sag da mal noch vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Wie kann man sich das vorstellen, also wenn man Sportsoldat ist?
Also die Sportförderung in Deutschland läuft entweder über die Bundeswehr,
die
Bundespolizei oder oder das Zoll. Und dann ab einem gewissen Kaderstatus hat der Fachverband je nach Sportart die Möglichkeit, dort eine bestimmte Anzahl an Plätze zu besetzen. Und ich habe mich damals eben für die Bundeswehr entschieden. Weil man mittlerweile in der Bundeswehr normal studieren kann. Also wenn ich zur Polizei gehe oder zum Zoll gehe, dann mache ich die normale Ausbildung zum, was es auch immer ich dann werde bei der Polizei, Kommissar oder wie auch immer. Und in der Bundeswehr kann ich halt eben an einer freien Uni, also an keiner Bundeswehr-Uni studieren, was ich möchte. Lehramt, Bio, Chemie, keine Ahnung. In meinem Fall BWL. Die Bundeswehr zahlt mir das sogar. Und ich habe über den Weg halt ein normales Bundeswehrgehalt, je nach meinem Rang. So, und dann sind meine Aufgaben, dass ich bestimmte Laufbahnlehrgänge wahrnehme. Das sind insgesamt 5 an der Zahl, die ich machen kann. Ich habe jetzt in diesem Jahr meinen letzten und bin dann durch. Und ja, die zahlen dir halt ein gutes Gehalt. Das ist so. Meine Verpflichtungen sind, den Sport zu machen, Trainingsplan dorthin zu schicken, das zu machen. Und ohne die würde das nicht gehen.
Mhm.
Ja, und auch da muss man einfach sagen, die Lehrgänge, die wir machen, das ist schon aufs Minimale reduziert und das ist schon ein krasses Entgegenkommen. Ne? Mhm. Wenn ich mir überlege, eine normale Grundausbildung geht 3 Monate.
Mhm.
Ich habe die unter Covid-Bedingungen 3,5 Wochen gemacht. Ne? Eine Sani-Woche ist eine Sani-Woche normalerweise. Was war bei uns? Ein halber Tag Theorie und ein halber Tag Praxis. So. Und das musst du halt so machen, weil wenn ich 3 Monate in einem Jahr raus bin, dann kann ich die Saison auch sein lassen, weil dann macht es keinen Sinn.
Mhm. Verstanden. Okay. Got it. Ja. Wir kommen gleich nochmal zu den Übertragbarkeiten von Spitzensport auf Business, was da so dein Take sozusagen darauf ist. Was würdest du sagen, macht's aus, am Ende wirklich, wirklich gut zu sein in einer Sache? Weil es gibt so ein paar Gegebenheiten, ne? Du bist halt groß natürlich, Schwimmer sein groß ist schon mal nicht schlecht irgendwie so, auch wenn man so eine gewisse Genetik mitbringt. Aber die sehen ja alle irgendwie so, wenn man vorm Fernseher sitzt, die sehen alle gleich aus genetisch, würde ich jetzt mal sagen. Fast gleich. Dann gibt es wahrscheinlich so ein bisschen Technik und alles und natürlich Trainingsmethodik etc. Aber was ist es denn dann am Ende, weil alle fahren nach Olympia mit dem gleichen Ziel, aber nur einer schafft es dann. Warum hat es der eine dann geschafft?
Warum hat es der eine geschafft? Ja. Also ich finde erstmal, wenn du es zu den Spielen schaffst, ist ja auch schon mal eine sehr große Leistung.
Ja.
Und alles, was danach kommt, ja auch. So, und die wenigen Prozent, die tatsächlich als Olympiasieger dann da rausgehen, das ist schon die absolute Top-Top-Spitze.
Mhm.
Ich würde das, glaube ich, ein bisschen runterbrechen und sagen, hey, wenn du erfolgreich werden willst, dann sind, glaube ich, erstmal intrinsische Motivation, du musst es selber wollen.
Ja.
Wie viele junge Talente habe ich in meiner Karriere gesehen, wo die Eltern gesagt haben, der wird's mal.
Mhm.
Pass mal auf, der wird mal der nächste Olympiasieger, Weltmeister, sonst was. Das waren die ersten, die aufgehört haben, weil die Kinder das nachher nicht wollten, sondern die Eltern wollten es mehr.
Okay.
Und dann glaube ich, dass es du musst irgendwo deinen eigenen Weg halt finden. Du musst irgendwie herausfinden, was ist für dich wichtig, was passt eben nicht.
Mhm.
natürlich kritisch hinterfragen, aber auch ein Stück weit das Vertrauen dem Trainer gegenüber halt geben und sagen, hey, oder so gehe ich ran. Ich habe keinen Sport studiert, das macht alles für mich Sinn mit der Erfahrung, die ich habe. Das macht Sinn, lass uns das so und so machen. Vielleicht machen das hier und da, vielleicht Sinn, da und da ein paar Sachen zu ändern.
Mhm.
Das ist es, glaube ich. Und nachher, ja, dran zu bleiben und einfach weiterzumachen. Mhm. Na, also das ist einfach, wenn du erfolgreich bist und das ist einfach, wenn es irgendwie immer aufgeht, wie das bei mir der Fall war, gerade in jungen Jahren mit stetigem Wachstum, mit Älterwerden und, schwimmst du eigentlich kontinuierlich irgendwie bessere Zeiten. Ja, okay. Du wirst besser, bleibst dabei, siehst Progress. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, was bei mir vielleicht der Fall war, Olympische Spiele hat doch nicht geklappt. Ich habe also nicht den nächsten Schritt gemacht. Dann hätte ich ja auch in den Sack hauen können, sagen können, gut, das ist jetzt, reicht, weil ich kann kein Geld verdienen, in der Wirtschaft verdiene ich mehr, bla bla.
Mhm.
Habe ich nicht gemacht, sondern da ist die Motivation ja größer geworden, weil ich das unbedingt erreichen wollte.
Mhm.
Bedeutet also auch, ich muss ein bestimmtes Ziel haben und das Ziel im Schwimmen oder im Sport generell ist relativ einfach wahrscheinlich auch zu definieren, weil gerade in Einzelsportart bin ich alleine dafür verantwortlich und ich alleine pack den Effort rein,
ja,
und komme nachher durch. Wohingegen das in der Teamsportart vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder auch, wenn es um Positionen geht, vielleicht auch ein bisschen mehr politische Entscheidung oder was auch immer.
Okay.
Ja, das ist es, glaube ich. Und nachher, du musst an der ganzen Sache Spaß haben,
mhm,
und den gesunden Ausgleich haben.
Okay. Du
kannst aus meiner Sicht, natürlich gehört da viel, viel Arbeit dazu, gar keine Frage. Aber in Australien habe ich das gemerkt. Das richtige Verhältnis zwischen B- und Entlastung ist ganz, ganz wichtig. Ich war davor, haben wir in Deutschland mehr trainiert. Ich komme nach Australien, trainiere weniger und es klappt besser, weil das auch akzentuiert worden ist und dann wurde gesagt, wir machen das so und so. Ja, und das ist natürlich im Sport planbar und viel einfacher zu errechnen mit Sicherheit, aber dennoch übertragbar auf die Wirtschaft oder auf den normalen Beruf.
Mhm.
Definitiv.
Mhm. Ist das dann was man lernen oder entwickeln kann, dann nicht aufzugeben, weil du ja jetzt sagst, okay, man hat dann so einen Rückschlag und man kann den Sack hauen, aber man macht es dann nicht, weil man es so sehr will, oder? Also weil es schwierig zu verstehen, wo das herkommt, dass man das so sehr will, oder?
Ja, ich weiß nicht, woher diese Faszination nachher kommt. Mhm. Ne? Ich kann, oder wenn mich Leute fragen, hast du schon immer von Olympia geträumt? Ich kann mich an Urlaub erinnern, 2012, wo wir Olympische Spiele geguckt haben, ja, wo man dann Topstars, Phelps, Lochte und so sieht, gar keine Frage. Dann waren wir 2016, währenddessen war ich mit meinen Eltern in Amerika.
Mhm.
Da lag dann Olympia-Einkleidung im Nike-Store rum und die Olympia-Einkleidung ist ja toll und ist ja auch immer so ein Riesen-Happening, auch für jeden Athleten. Aber ich würde jetzt, oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, oder es war nicht so der Moment, wo ich gesagt habe, hey, das will ich auch mal unbedingt haben. Das ist irgendwie nice to have und wahrscheinlich weißt du als 16-, 17-Jähriger oder wusste ich zumindest nicht, was das nachher dann auch wirklich ausmacht. Bei Tokio oder für Tokio habe ich es gemerkt. Ich wollte dahin, dann habe ich es nicht geschafft und deswegen wollte ich Paris umso mehr erreichen.
Mhm.
Und hatte vielleicht auch ein Stück weit, ja, nichts zu verlieren oder, ja, weiß ich nicht, bin einfach den Weg gegangen.
Ja, ist interessant.
Aber klar, natürlich, du musst das wollen. Und jeder Sportler will irgendwann zu den Spielen, weil es ein Riesen-Event ist. Ja, es wird, glaube ich, immer und immer größer, gerade jetzt in Richtung 28. Das wird krass sein.
Mhm.
Das wird für uns Schwimmer besonders krass aus Deutschland. Wenn du im SoFi Stadium, da soll ein Schwimmer reingebaut werden.
Mhm.
Und dann sind da 40.000 Leute. Das ist unvorstellbar für uns. Ja?
Mhm.
Wenn du da überlegst, wie deutsche Meisterschaften bei uns aussehen.
Ja.
Das ist anders. Ganz anders.
Mega. Ich muss da unbedingt hin, ey. Ich habe schon ewig will ich irgendwie zu Olympischen Spielen, am liebsten irgendwie mit so einem All-In-Pass, wo du einfach den ganzen Tag nur Sachen gucken kannst.
Ja, dann viel Erfolg beim Tickets bekommen, glaube ich. Und das wird so unfassbar schwierig, da ranzukommen.
Ja, das glaube ich auch. Vor allem LA halt.
Ja, und dann, aktuell läuft die Fußball-WM, da wissen wir auch, was die Tickets gekostet haben.
Ja,
das
genau.
Wird zu den Spielen ähnliches.
Das Privatinsolvenz gleich
noch richtig. Plus Flüge, Unterkunft, dort noch ein bisschen Tourist sein, das ist heftig.
Mal gucken, hoffentlich geht sich irgendwie was aus und wenn nicht, dann warte ich nochmal, irgendwann kriege ich das hin. Man kriegt Setbacks und fängt dann noch mehr an, das so ein bisschen sehe ich das auch, wenn ich jetzt, ich bin ja irgendwie so, ich wähle ja auch Leute aus für Geschäftsführerrollen und so weiter, das ist sehr unternehmerisch, so also Unternehmer haben das auch, dieses Gen, dass man, wenn man Rückschläge kriegt, dann noch mehr. Na, sag jetzt mal so, was würdest du sagen, ist denn so die Übertragbarkeit von Spitzensport auf Business aus deiner Meinung und auch jeder, der hier so zuhört, was können die Personen so mitnehmen für sich und vielleicht auch morgen gleich anwenden, weißt du?
Also es steht und fällt aus meiner Sicht erstmal mit einer gewissen mit einem gewissen Ziel. Du musst ja erstmal irgendwo hin. Wenn du keine Ahnung hast, wo du hin willst, dann verirrst du dich hier und da. Ne? Also, glaube ich, auch relativ basic mal runterschreiben, was will ich dann eigentlich hinkriegen. Mhm. Und auch im Schwimmen jetzt wieder, das ist halt, ich kann es halt runterbrechen. Mhm. Hey, nach 15 Metern soll die Zeit da stehen, mhm. bei 50 das, bei 100 das. So, und dann kann ich das mathematisch irgendwie kalkulieren. Nochmal in der normalen Welt ein bisschen schwieriger. Aber du willst ein Ziel haben, wo du hingehst. So, und dann musst du dir irgendwie überlegen, okay, wie komme ich denn da jetzt hin? Und eine Sportpsychologin, mit dem ich zusammenarbeite, oder Leistungsoptimierer, das ist der Mann von Laura Ludwig, sie ist ja Olympiasiegerin 2016 im Beachvolleyball geworden. Und der hat nachher mir auch erzählt, dass es so auch so gewisse Phasen in einer Karriere oder in einem Olympiazyklus meinetwegen gibt. Du hast Future-Oriented Organizational Management Day-to-Day. So, Future-Oriented, ich will jetzt 2028 spielen. So, dann organisiere ich mir dazwischen irgendwelche, organisiere ich, wann muss ich mich qualifizieren, welche Wettkämpfe mache ich, welche Trainingslager mache ich. Erstmal grob irgendwie, dass das in der Saisonplanung grob passt. Ne, von der Periodisierung und Management, dann wird es irgendwie ein bisschen kleinlicher oder im Prozess selber. Wir befinden uns jetzt in der Saison, keine Ahnung, 2026, 2027. Dann mache ich wirklich diese Trainingslage, die ich mir vorgenommen habe, verschiebe aber die Daten vielleicht nochmal ein bisschen und, keine Ahnung, nimm das und das an Staff mit. Und Day-to-Day ist nachher das, was ich tagtäglich irgendwie umsetzen kann. Und darauf, glaube ich, kommt es nachher an. Ich muss irgendwie jeden Tag wissen, was mache ich, wofür mache ich das eigentlich und wie kann ich kontinuierlich vielleicht auch ein Stück weit besser werden. In Australien haben wir zum Beispiel angefangen und uns alle 6 bis 8 Wochen mit unseren Trainern hingesetzt und ein Gespräch geführt, 3 Dinge herausgearbeitet, die gut liefen und 3 Dinge herausgearbeitet, wo wir Potenzial sehen. Mhm. Ne? Also, und dann auch sagen, hey, das sind Dinge, die ich verbessern will, das kann ich ja machen. Viel wichtiger ist aber, gleichzeitig zu sagen, wie verbessere ich das denn? Ja. Nicht der Start soll schneller werden, sondern ganz genau sagen, hey, technische Feinheiten, das Schienbein muss waagerechter stehen, keine Ahnung, oder was auch immer. Mhm. Solche Sachen. Okay. Ja, und dann irgendwie dabei bleiben und gerade, und dann einfach weitermachen. Mhm. Ja, und auch Morph, so heißt der, mein Sportpsychologe, Leistungsoptimierer, hat dann auch, wenn wir das jetzt darauf beziehen mit, wie kriege ich das hin, was habe ich im Sport bisher gemacht, wenn es im Leben schwierig wird, dann habe ich auch einfach weitergemacht. Das heißt, ich muss das aufs Leben auch adaptieren. Ich mache dann weiter. Ja, und irgendwie wird das schon zum Ziel führen. Welches das dann genau ist, das ist einem selbst überlassen. Und wie das dann nachher ausgeht, das ist einem auch selbst überlassen. Ne? Aber ich muss vor allen Dingen ein Ziel haben und mich dann committen und sagen, alles klar. Das will ich jetzt erreichen, dann mache ich das jetzt auch und gehe diesen Weg.
Okay, schon. Wie oft habt ihr das gemacht mit den 3 Dingen, die gut liefen und 3 Dinge mit Potenzial?
Meistens so alle 2 Monate irgendwie, wenn so ein Trainingsblock irgendwie, circa alle 2 Monate irgendwie so.
Ah, okay, verstanden. Jetzt, wo du so in die Geschäftswelt reingekommen bist, kam dir da irgendwas komisch vor, weil du kanntest ja wahrscheinlich jetzt erstmal so professionelles Setting, kannst du erstmal nur schwimmen, schätze ich mal vorher, oder? Hast du dann so, wo du dann so in die Beratungswelt reingekommen bist, hast du gedacht, so komisch, dass man das so macht?
Naja, im Sport sind die Abläufe, glaube ich, relativ klar und kurz. Mhm. Und das ganze Setting ist ja ein anderes. Mhm. Also in meinem Sport ist ja jeder, mit dem ich zu tun habe, ob das jetzt der Sportpsychologe ist, Trainer, Physio, Arzt, was auch immer, die sind daran ja interessiert, dass ich persönlich, Joscha Seich, dir Leistung bringe. Im Berufskontext ist das ja zweitrangig. Im Berufskontext geht es darum, die Unterlage fertig zu machen oder was auch immer, aber das ist ja relativ egal, ob ich jetzt dabei Spaß habe und die Performance bringe, sondern das ist ja vielleicht ein Stück weit zweitrangig. Mhm. Ne? Das heißt, das ganze Teamgefüge ist dann ein ganz anderes. Aber so ist die Welt ja. Ne? Die Welt dreht sich nicht immer nur um dich selber. Und dann glaube ich, dass es war für mich unvorstellbar, wie man vor ein paar Jahren ohne Teams gearbeitet hat. Mhm. Oder gleichzeitig an einer Präsentation arbeiten ist heutzutage Normalität, aber wie das früher geklappt hat, das ist wirklich ein absolutes Rätsel für mich. Das ist eine Sache.
Version 2, genau. Version 3, ja, Version Final, Version Final, Ende.
Ja, darauf willst du wahrscheinlich nicht hinaus, aber mit Sicherheit, dass es irgendwie interessant ist, oder das ist ja auch im Sport so. Ich bin im Bereich Energy Decarbonization. So, was habe ich mit Energiewirtschaft im tagtäglichen Leben zu tun? Relativ wenig. Bedeutet, ich muss mich einlesen, muss mir dort selber gewisses Wissen aneignen, was ich sonst nicht habe. Aber das ist ja im Sport auch so. Ich werde ja auch immer in Situationen kommen, die komisch sind, schwierig sind, neu sind, wie auch immer. Erste Mal Olympische Spiele, erstes Halbfinale, erster Vorlauf, erstes Finale und. Das sind alles Dinge, die du dann auch dort anwenden kannst. Und ich habe aber trotzdem gemerkt, wie wichtig es ist, Leute zu haben, die du immer fragen kannst. Und vor allen Dingen, dass häufig, wenn du Fragen hast, dass dir eigentlich immer jeder hilft. Also ich bin bisher auf keinen gestoßen, sowohl vor meiner Zeit bei KPMG, noch im Studium oder woanders, die gesagt haben, dein Problem, ja, das interessiert mich nicht, mach deinen Scheiß alleine.
Hm.
Und auch einfach, manche Dinge kannst du nicht wissen. Ja, trau dich einfach zu fragen, woher sollst du es wissen? Natürlich musst du ein gewisses Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, wen du fragst und wie häufig, gar keine Frage, aber das ist so Common Sense oder Knowledge. Ne?
Mhm. Du hast vorher gesagt, ich muss jeden Tag wissen, was mache ich. Das ist so im Sport. Ich glaube, im Berufskontext hat man das nicht immer so wirklich. Beziehungsweise man ist natürlich auch viel fremdgesteuert und so weiter. Aber ich glaube, eine gute Idee für jeden da draußen wäre wirklich mal sich zu überlegen, was mache ich, was muss ich eigentlich machen heute?
Also das übergeordnete Ziel. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und mir denke, Paris, jetzt sind es nur noch, keine Ahnung, so und so viele Tage oder
so
viele Einheiten oder sowas. Ne? Nicht wie im Knast, wo ich einen Strichliste mache. Nein. Das übergeordnete Ziel muss wichtig sein. Und ich glaube, dass es für uns auch nochmal im Sport einfacher ist. Meine Wende soll verbessert werden. Da muss ich etwas Technisches dran ändern. Das kann ich 1:1 dann in der Einheit umsetzen.
Mhm.
So, wenn ich jetzt sage, ich will zur Position XY im Berufsleben kommen, ist das natürlich schwierig zu sagen, genau die und diese Steps muss ich jetzt machen, weil dann kommt das und das raus.
Mhm.
Aber dass das obergeordnete Ziel irgendwo wichtig ist, dass gewisse, ich glaube, dass es in der Berufswelt eher um diese Eigenschaften geht, anstatt um die tatsächlichen, was machst du heute hands-on? Es geht eher darum, dass du, glaube ich, Soft Skills oder Eigenschaften lernst, Habits lernst, wie auch immer, als dass du sagst, heute habe ich den Prozess 1:1 genau so ausgeführt, wie ich ihn in meiner Theorie vorgestellt habe. Was im Sport einfach anders ist, weil das so prozessbasiert und so sehr errechenbar ist. Ne?
Das finde ich gut. Könnte aber immer mal wieder nicht schaden, das auch mehr in unsere Welt sozusagen reinzukriegen. Letzte Frage, was sind denn so Habits? Was sind denn so deine Erfolgshabits? Gibt es so ein paar Sachen, vielleicht auch irgendwas Unerwartetes, was du so im Tag drin hast?
Muss an dem Journey Spaß haben, das ist das Wichtigste. Vor allen Dingen, wenn es dann drauf ankommt.
Mhm.
Beispiel Olympische Spiele. Wir sind vorgefahren mit dem Bus, damals abgeholt worden am Flughafen. Oh, du siehst das Dorf zum ersten Mal. So, und dann gibt es halt die ersten Leute, oh mein Gott, ist das wirklich real? Und so weiter und so fort. Wo ich mir dann denke, naja, okay, also ich verstehe dann deine Euphorie und, das soll aber im gesunden Maß bleiben, weil eigentlich ist ja alles, was jetzt passiert und was bisher passiert, ist ja berechenbar. Hier wolltest du hin, das wolltest du erreichen. Du hast über Social Media gesehen, wie das alles aussieht, Pappbetten, Plastikmatratzen und, das weißt du alles.
Mhm.
Und du bist hier, weil du den Arsch aufgerissen hast, weil du alles gemacht hast, dass du hier stehst. Und jetzt genießt die Zeit und. Und dann ist Olympia nochmal so anders, und gekoppelt von meiner eigenen Leistung.
Mhm.
Ja, hab Spaß dabei, genieße das, enjoy the moment, wie auch immer. Während meinem Finale oder vor meinem Finale im Callroom geht man jetzt davon aus, dann sitzen da alle 8 Männer, 100 Meter Freistil, Königsdisziplin, viel Testosteron, sehr angespanntes Verhältnis, wie auch immer.
Mhm.
Ich bin froh, dass es nicht so war. Denn für mich war ich dort mit Kyle Chalmers, der nachher die Silbermedaille gewonnen hat, Trainingskollege aus Australien damals, der 2016 schon die gleiche Strecke gewonnen hat. Und wir beide haben uns im Callroom vor dem Finale in Paris über Gott und die Welt unterhalten. Welche Fischköder nutzt man? Was machst du in der Sommerpause? Und. Also ich war eigentlich gar nicht da. Also jetzt können es Leute behaupten, oh ja, der war ja gar nicht fokussiert.
Hm.
Aber es war besser so. Weil ich glaube, wenn ich dort gesessen hätte und Kopfhörer aufgehabt hätte, dann fängst du an nachzudenken. Oh scheiße, jetzt ist das Finale und jetzt muss ich unbedingt das so und so machen und so und so. Dann versuchst du mit der Brechstange was zu verändern. Klappt nicht.
Hm.
Ja, und da so eine gewisse Leichtigkeit dran zu setzen und auch natürlich sich gewisse Routinen festzulegen, ja, aber das nicht alles durchzutakten. Ich kann jetzt vor meinem Rennen auch sagen, ich will, dass im Minutentakt genau das und das passiert und. Dann verschiebt sich was, dann klappt etwas nicht und. Je mehr Routinen oder Regeln du dir vor dem Start zum Beispiel setzt, desto eingeschränkter wirst du ja und desto nervöser wirst du, wenn du bestimmte Dinge nicht einhalten kannst.
Hm.
Ja, und das mit so einer gewissen, auch wenn es vielleicht um schwierige Situationen geht oder was auch immer im Beruf, ich traue mir das jetzt zu, das zu machen. Ja, ich kriege das hin und ich gehe mit einem guten Gefühl rein. Oder jeder kennt das von ganz früher vielleicht. Es war immer doof, wenn du nicht gelernt hattest, zu einer Prüfung gekommen bist. Das war immer doof. Ja, und dieses Gefühl gibt es ja im Berufsleben auch häufig.
Mhm.
Das willst du ja auch vermeiden und im Sport ja genauso.
Gutes Schlusswort. Mega. Hey, danke, dass du mitgemacht hast. Es hat super Spaß gemacht. Das ist unser Kickoff für quasi Behind Performance, also für unsere athletenbasierte Reihe hier bei Behind C. Schön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat auch Bock gemacht.
Top. Jeder, der bisher zugehört hat, vielen Dank euch dafür. Lasst uns gerne Feedback da. Ihr könnt den Podcast bewerten und natürlich auch schriftlich uns Feedback senden. LinkedIn-Profile sind hinterlegt und wahrscheinlich auch die Website zu Joscha. Da freuen wir uns über alles. Wenn ihr irgendwo gerade Besetzungen habt, interimistisch oder fest, meldet euch gerne bei mir. Joscha, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Bis dann.